Paulus Vortragskassette 1081. Sie hören August Fuhr und Karl Geier. Einleitende Wortdienste zu Sacharja von der prophetischen Woche Seeshaupt 1953. August Fuhr spricht über das Thema Das Wesen der Prophetie als Enthüllung und Verhüllung. Dabei fehlten im sechsten Satz nach der Textlesung auf dem Tonband einige Worte. Nach einer Ergänzung von Karl Geier spricht am Schluss nochmals August Fuhr. Paulus Verlag Karl Geier, Goethestraße 38, 7100 Heilbronn.
Im zweiten Jahre des Darius geschah des Herrn Wort zu Sacharja, dem Sohne Berechias, des Sohnes Iddos, dem Propheten also. Der Herr ist über eure Väter zornig gewesen. Und du sollst zu ihnen sagen, so spricht Jehova Sebaoth, kehret um zu mir, spricht Jehova Sebaoth. Ich will mich zu euch kehren, spricht Jehova Sebaoth. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten gepredigt haben und gesagt, so spricht Jehova Zebaoth, kehret doch um von euren bösen Wegen und von euren schlimmen Taten. Sie hörten aber nicht und achteten nicht auf mich, spricht der Herr. Wo sind nun eure Väter? Und leben die Propheten ewig? Aber meine Worte und meine Verordnungen, welche ich meinen Knechten, den Propheten, zu verkündigen befohlen hatte, haben die nicht eure Väter getroffen, dass sie umkehrten und sprachen, wie der Herr Zebaoth sich vorgenommen hatte, uns zu tun nach unseren Wegen und nach unseren Taten, so hat er uns auch getan. Liebe Geschwister, ich möchte zur Einleitung etliches sagen über das Wesen der Prophetie. Die Prophetie der Schrift kann nur der fassen, der denselbigen Geist in sich hat, durch welchen die Prophetie gegeben ist. Der Heiland sagt in seinen Abschiedsreden, ich hätte euch noch vieles zu sagen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, der wird euch in die ganze Wahrheit leiten und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Das ist also die Verheißung, die der Herr Jesus den Seinen gegeben hat, dass er das, was er in den Tagen seines Fleisches nicht selber verkündigen konnte, fehlte, das notwendig ist, damit man das Wort der Wahrheit und sonderlich das Wort der Weissagung, das prophetische Wort fassen kann. Dazu brauchen wir ein besonderes Organ, das kein natürlicher Mensch besitzt. Dieses Organ ist der Heilige Geist, der Geist der Weisheit, der Offenbarung und der Weissagung. Nur wer dieses Organ hat, kann diese göttlichen Offenbarungen in sich aufnehmen und innerlich bejahen, weil der in ihm wohnende Heilige Geist ihm das bezeugt. Das Erste also, was wir nötig haben, wie wir es gestern Abend schon gehört haben, ist vor allen Dingen der Geist der Weisheit, der Hüllenwegnahme, der Weissagung, der Geist der Prophetie. Der Geist hat ja mancherlei Ausstrahlungen. Er ruht ja auch der siebenfache Geist auf dem Herrn nach dem Propheten Jesaja. Die Ausstrahlungen und Auswirkungen des Geistes Gottes sind also mannigfaltig. Und nur wer den Geist hat, durch welchen Gott die Weissagung gibt, kann die Weissagung auch wirklich fassen. Den menschlichen Verstand verschließt sich dieser Geist. Er nimmt sich nicht mit dem menschlichen Verstand zusammen. Darum hat ja auch der Heiland das wundersame Wort einmal gesagt: Ich preise dich, Vater, dass du solches Klugen und Weisen verhüllt, verborgen hast. Denn also ist es wohlgefällig vor dir. Also Gott schließt zu, wo unreine Hände und ungeheiligte Gedanken, natürliche Gedanken des Menschen, an das Wort der Prophetie herantreten, die etwas anderes suchen als die Bezeugung des ganzen Rates Gottes, der ja darauf hinausgeht, dass alles voll werde der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser das Meer bedecken, und die ja darauf hinauszieht, uns darzustellen, ohne Flecken, ohne Runzel, ohne das etwas, heilig, unsträflich, unverklagbar vor Gottes Angesicht. Wer ein anderes Ziel hat, wenn er sich mit dem prophetischen Wort beschäftigt, der muss es erleben, dass Gott es ihm zudeckt. Verhüllt. Er lässt dieses Gebiet nicht vom Menschen sich verderben. Und wer es dennoch wagt, der wird bittere Enttäuschungen dabei erleben müssen. Die Prophetie ist selbst Offenbarung Gottes und seines Heilsratschlusses. Die Prophetie ist wie Gott selbst. Sie ist sowohl eine Enthüllung als auch eine Verhüllung. Der Heiland hat einmal gesagt, Johannes 6, Vers 46, ich gebe absichtlich gern Bibelstellen an, damit wir sie uns notieren können, und dann können wir dann später daheim wieder daran anknüpfen. Johannes 6, Vers 46. Das heißt Vers 45. Es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Denn niemand hat den Vater gesehen. Nur der von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Also niemand hat Gott gesehen. Gott in seinem Sein, also in seinem wahren Sein, kann niemand sehen. Wir können Gott nur schauen in seiner Offenbarung. Aber jede Selbstoffenbarung Gottes ist eine Selbsterniedrigung Gottes. Gott kann sich dem Geschöpf gegenüber nur so offenbaren, dass er sich verhüllt. Weil kein Mensch leben bleiben kann, der Gott sieht. Also muss Gott sich verhüllen, wenn er dem gefallenen Geschöpf sich offenbaren, enthüllen will. Und diese Offenbarung Gottes in seiner Selbsterniedrigung ist immer so geartet, dass nicht jeder raubmäßig sich an sich reißen kann. Das würden wir sehr gerne tun. Die Offenbarung Gottes wie einen Raub an sich reißen, um unsere oft unreinen Begierden damit zu stillen. Wir wollen etwas Neues hören und etwas Neues wissen. Für das Wissen offenbart sich Gott nicht. Er offenbart sich, damit eine Veränderung unseres Wesens geschieht. Den Verstand verschließt Gott sich selbst und seine Offenbarung. Ich habe diese Tage noch etwas gelesen in einer Broschüre von Chaps. Ich war mir nicht ganz klar, ob ich es lesen soll, aber nun bin ich gerade vorhin noch über einiges gefragt worden. Und das gibt mir nun doch die Freudigkeit, etwas davon zu lesen, was Chaps schreibt über die Natur der Schrift und auch über die Offenbarung Gottes. Er sagt, ich bin davon überzeugt, dass das Geheimnis des fleischgewordenen Wortes der Schlüssel, und zwar der einzige, wirklich genügende Schlüssel zu dem geschriebenen Wort ist. Der Buchstabe, das ist die äußere und menschliche Gestalt, entspricht dem Fleisch Christi und ist nur ein Teil des Geheimnisses von der Fleischwerdung des ewigen Wortes. Die Fleischwerdung ist keineswegs, wie manche gesagt haben, im Prinzip von den anderen Offenbarungen verschieden, welche Gott uns gegeben hat, sondern steht vielmehr genau in Übereinstimmung mit ihnen allen und ist der Schlüssel zu ihnen. Denn in jeder Einzelnen hat sich der ungesehene und unsichtbare unsichtbare Gott in oder durch seine Kreaturen oder in einer kreatürlichen Form offenbart. Man möchte fast sagen, jede Offenbarung Gottes ist ein Leiden für Gott. Denn er muss sein wahres Sein verhüllen. Und doch wird diese Verhüllung Gottes für den, der den Geist der Weisheit und Offenbarung hat, zu einer Enthüllung Gottes, ein wundersames Geheimnis. Und dies geschah deshalb, weil Gott Kreaturen, wie wir es sind, nur auf solche Weise offenbar werden konnte. In der Natur, in der Schrift, in Christi Fleisch, ist das Gesetz dasselbe. Das Göttliche wird enthüllt unter einer Hülle. Und diese Hülle trägt kreatürliche Gestalt. Weiter möchte ich zeigen, dass gleich dem Fleische Christi und auch gleich jeder anderen Offenbarung, wenn die Gott von sich gemacht hat, der Buchstabe der Schrift ebenso sehr eine Hülle wie eine Enthüllung ist, indem er verbirgt, während er aufdeckt und doch aufdeckt, während er verbirgt. Dem Auge bietet er etwas ganz anderes dar, als was in ihm steckt. Wie auch der Vorhang der Stiftshütte mit seinen eingewebten Cherubin, die Herrlichkeit hinter dem Vorhang, von der er doch Zeugnis ablegte, verbarg. Und deshalb muss er mit dem Verstand angesehen, offenbar, und mit dem Verstand, mit dem verfinsterten Verstand des Menschen, unbeständig und widerspruchsvoll erscheinen. Diese beiden Punkte sind wichtig. Wenn nämlich Gottes Offenbarungen von sich selber zugleich verschleiern und entschleiern, und wenn sie sich deshalb den Vorwurf der Unbeständigkeit und des sich Widersprechens gefallen lassen müssen, so wird uns die Tatsache zu verstehen helfen, nicht nur, warum die Schrift das ist, was sie ist, sondern auch, wie ihre verschiedenen Wahrheiten und Lehren auszulegen sind. Darum kann auch Gott selbst sich uns immer nur so offenbaren, wie es unser innerer Glaubens- und Gehorsamstand zulässt. Nur so kann Gott sich offenbaren. Er kann nicht jedem das Gleiche enthüllen. Die Offenbarung Gottes ist immer abhängig von unserem Glaubens- und Gehorsamsstand Gott gegenüber. Darum kommen wir auch so schwer zu einerlei Erkenntnis der Wahrheit. Weil auch diese wachstümlich ist und immer unserem Glaubens- und Gehorsamstand entspricht. Gott gestattet es nicht, dass wir raubmäßig seine Herrlichkeiten an uns reißen, wenn wir es nicht wert und würdig sind. Und darum haben wir gestern Abend schon darauf hingewiesen, wie das Entscheidende das ist. Und das sehen wir auch aus dem Propheten Sacharja, den wir besprechen, wohin das geführt hat, dass Gott dieses Volk in die babylonische Gefangenschaft schicken musste. Es fehlte am Gehorsamstand Gott gegenüber. Dann hat Gott zugeschlossen, und hat ihn die babylonische Gefangenschaft dahin gegeben. Und nun wird er einen erwählten Mann, dem gibt er wieder das Licht, seinen inneren Glaubens- und Gehorsamstand gemäß. Da kann man auf eine prophetische Konferenz gehen und kann wenig oder vielleicht gar nichts mit nach Hause nehmen. Wenn auch das prophetische Wort uns nicht tiefer und klarer und völliger dahin innerlich treiben und führen kann, dass das Verlangen vor allen Dingen das Verlangen in uns erweckt wird, dass wir noch viel gehorsamer und noch viel mehr gottvertrauender werden, dann bringen wir nicht viel mit heim. Gott nimmt uns alles wieder weg. Auch wenn es im Gedächtnis haften bleiben sollte, das Wesen wird nicht verändert und das ist das Entscheidende. Dass das innere geistliche Leben aus Gott ein neues Wachstum empfange, unter den Worten der Wahrheit. Ja, Gottes Geheimnisse und Wahrheiten können überhaupt mit dem natürlichen Verstand weder studiert noch erfasst werden. Und wenn einer 100 Jahre lang Theologie studiert und er ist nicht geleitet vom Heiligen Geist der Weisheit und der Offenbarung und der Weissagung, dann wird er mit dem prophetischen Wort nie zurechtkommen. Das ist ganz unmöglich. Im natürlichen Verstand, der ja unrein und verfinstert ist, kann Gott seine Geheimnisse nicht anvertrauen. Was würde auch daraus werden, wenn der Verstand verfügen könnte über die Geheimnisse Gottes? Der Fall würde so schlimm wie der erste im Paradiese. Gottes Heiliger Geist bezeugt es eindeutig, dass der natürliche, also jeder nicht aus Gott geborene Mensch, das, was vom Geiste Gottes stammt, gar nicht vernimmt. Und dass er es auch nicht fassen und nicht verstehen kann. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes, es ist ihm eine Torheit, denn er kann es nicht verstehen. Das ist das Zeugnis der Schrift, vernimmt nicht. Man kann auch übersetzen, nimmt nicht an, was vom Geiste Gottes stammt. Auch unser natürlicher Verstand, es sei denn, dass er durch den Heiligen Geist erleuchtet werde. Wer immer sich mit dem Worte Gottes und des prophetischen Wortes befasst, der braucht vor allen Dingen den Geist der Weisheit, der Offenbarung und der Weissagung. Aber wer diesen Geist hat, der hat nach 1. Korinther 10 Vers 10 1. Korinther 2. Ich lese von Vers 6. Wir lehren allerdings Weisheit unter den Gereiften. Aber keine Weisheit dieser Welt, keine Philosophia, sondern die Sophia Theou in Mysterio lehren wir. Keine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Obersten dieser Welt, welche vergehen, sondern wir reden Gott Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, welche Gott vor den Zeiten vorherbestimmt hat zu unserer Herrlichkeit, welche keiner unserer Obersten erkannt hat. Denn hätten sie dieselbigen erkannt, so würden sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Sinn gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieb haben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit, die Tiefen Gottes. Das wird also durch diesen Geist uns mitgeteilt. Der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Und was der Geist erforscht, das gibt er weiter. Denen, in denen derselbige Geist eine Bleibestätte genommen hat. Darum sagt Jakobus, eifersüchtig begehrt der Geist, den Gott und in uns wohnen lässt, uns ganz zu besitzen. Der Geist, den Gott in uns wohnen lässt, duldet neben sich nichts Unreines, nichts Unheiliges, nichts Ungerechtes. Das muss durch das Blut des Lammes fort und fort ausgelöscht und aufgelöst werden. Denn dafür ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels auflöse.
Zur Fortsetzung des Themas die Kassette bitte wenden.
Unserem gefallenen Wesen und in unserem alten Menschen stecken. Aber er teilt sein Herrschaftsgebiet mit niemandem. Eifersüchtig begehrt der Geist, den Gott in uns wohnen lässt, uns ganz zu besitzen. Und wo der Geist Gottes zu seinem Rechte kommt, da kommt dasselbige Begehren. Auch der Mensch, in dem dieser Geist wohnt und eine Bleibestätte hat, begehrt dasselbige, hat das gleiche Begehren, das der Geist hat. Nämlich, dass nichts neben dem Geist mehr in ihm herrschen möchte. Er gibt die Herrschaft ganz an ihn ab. Und diese Leute werden die Gefäße, in die Gott die Fülle seines Geistes hineinlegt. Ja, wie der Paulus im Epheserbrief schreibt, bis dass ihr ganz von Gott erfüllt seid. Das sind also die Voraussetzungen dafür, wenn wir wirklich durch das prophetische Wort innerlich gefördert werden sollen. Gott will ja nicht das Wissen des Menschen befriedigen und stillen, sondern er will das Wesen des Menschen in seine Gottwesenheit umgestalten von einer Klarheit zu der anderen, als von dem Herrn, der Geist ist. Wenn dem nun so ist, darf ich noch einmal an das Wort von gestern Abend aus dem Petrusbrief erinnern. 2. Petri 1. Wir halten desto fester an dem prophetischen Wort. Denn das prophetische Wort schließt den ganzen Heils- und Liebesrat Gottes mit der gesamten Schöpfung Gottes in sich ein. Das prophetische Wort ist nicht ein Wort, das neben dem anderen läuft, sondern das prophetische Wort ist eigentlich das Zentralzeugnis Gottes. Ich erinnere nur an eines. Der Prophet Jesaja sieht im Geist den Knecht Jehovas in seiner Kreuzesgestalt. Also die ganze Zentralwahrheit der ganzen Heilsbotschaft ist ein prophetisches Wort. Und da ist mir das so eindrücklich, wenn der Prophet sagt, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja, der Prophet redet von der Vergangenheit, in der Vergangenheitsform. Er trug, er war doch noch gar nicht da. Er war ja noch gar nicht geboren. Jahrhunderte vorher redet der Prophet von der Zentralwahrheit des ganzen Gottesratschlusses, der Versöhnung und Ausheilung des ganzen Alls durch das blutige Opfer Jesu als von etwas, das geschehen ist, schon zur Zeit des Propheten, schon längst vor ihm. Weil ja der Herr das geschlachtete Lamm ist, von Grundlegung der Welt an. Ehe Gott Welten schuf, hatte er im Sohn den Garanten, den als den Wiederherbringer des ganzen Falls. Noch ehe ein Fall geschehen war. Darum ist das prophetische Wort nicht ein Wort, das sich mit der Zukunft beschäftigt, nur beschäftigt. Sondern das prophetische Wort ist das Zentralzeugnis des ganzen Heils- und Liebesratschlusses Gottes. Denn auch das Zukünftige zielt ja auf die Vollendung hinaus. Prophetie ist das Zeugnis von der Herrlichkeitsvollendung des ganzen Alls, bis Gott wird sein Alles in allem. Und das Alles wird ja praktisch durchgeführt, zum Ziel geführt, durch das, was der Sohn Gottes vollbracht hat, sein Opfer, und wie er nun das, was er auf Golgatha vollbracht hat, durch den Geist und sein Blut zur lebendigen, geistverklärten Darstellung bringt. Wie der Sieg von Golgatha verwirklicht wird, zuerst an den Erstlingen der ganzen Kreatur Gottes, das ist die Gemeinde Jesu, und dann von dort aus ausgeht, von Äon zu Äon, von Grad zu Graden, bis alles voll ist der Herrlichkeit Gottes, gleich wie die Wasser das Meer bedecken. Darum halten wir, sagt Petrus, desto fester an dem prophetischen Wort. Weil auch die Heilsbotschaft ein prophetisches Wort ist, die uns nicht nur zukünftige Ereignisse deutet, sondern die uns den Weg weist zur Heilsvollendung. Darum tut ihr wohl, darauf zu achten, als auf ein Licht, das da scheinet an einem dunklen Ort, bis der helle Tag anbricht. Und keine Nacht und keine Finsternis mehr ist, sondern alles gefüllte Lichtsherrlichkeit Gottes. Dabei bedenke das zuerst, dass keine Weissagung der Schrift ergeht aus eigener Auslegung. Also keine Weissagung, die das Produkt eines menschlichen Verstandes ist, sondern eine Wirkung des Heiligen Geistes, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe. Der Tag der Herrlichkeitsvollendung. Und dabei bedenke, dass keine Weissagung der Schrift ausgeht aus eigener Auslegung, denn noch nie wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geiste getrieben redeten Menschen von Gott gesandt. Das ist also das Wesen der Prophetie.
Das, was unsere Brüder bewegte, möchte ich versuchen, aus einem einzigen Wort, das uns Bruder Fuhr gelesen hat, noch einmal zu zeigen und zusammenzufassen. Der erste Vers, den er uns las, im 8. Monat, im 2. Jahre des Darius, das sind schon 3 Dinge, über die wir jetzt nicht reden können. 8. Monat, 2. Jahr, Darius. Darius heißt Überwinder. Das 2. Jahr ist ja die Wiederholung. Der 8. Monat, das Zahl 8 ist ja die Zahl des Neuanfangs. 8 Menschen wurden gerettet bei der Flut und Gott machte einen Neuanfang mit ihnen und Christus erstand am 8. Tage auf. Da begann der neue Äon, die ganze neue Lebensart. Da steht schon drin, dass das, was in dem Propheten Zacharia geschieht, das, was uns prophetisch da gesagt ist, dass er beim zweiten Kommen des Überwinters, wenn er einen Neuanfang macht mit Israel, sich erfüllen wird, schweigt dazu nur auf eins hin, dass wir in den 3 ersten Evangelien 50 Mal das Wort wahrlich finden. Im Johannesevangelium, da finden wir es 25 Mal, aber 25 Doppeleide finden wir es auch 50 Mal. Und dann erst kommt die 100 aus beiden, die völlige Erfüllung. Denn als seinem ersten Kommen, da fing er nur an, beides zu tun, oder fing er beides nur an, sowohl zu tun als auch zu lehren, heißt der erste Vers der Apostelgeschichte. Aber wahrlich, bei seinem zweiten Kommen, da fängt das alles, da wird das erfüllt. Deshalb fängt auch das Johannes-Evangelium mit der Hochzeit zu Kana an, denn da heißt, das war das erste Zeichen, das er tat. Geschehen zu Kana in Galiläa in der Offenbarung seiner Herrlichkeit. Wenn der Herr in Herrlichkeit kommt, dann geht es bei seinem zweiten Kommen, da werden alle Doppelschwere erfüllt. Während bei seinem ersten Kommen in Niedrigkeit, dass alles sich nur einfach unseren menschlichen Welten nach erfüllen konnte, das konnte gar nicht anders sein. Also da nur die paar Striche jetzt. Ihr seht, wenn man da nur liest, im 8. Monat, im 2. Jahr des Darius, da ist ein ganzes Programm von Gott schon aufgestellt. Aber da wollte ich weiter nicht eingehen, sondern das Wort, was mich jetzt gerade bewegt, im Blick auf das, was uns Bruder Fuhr und die anderen Brüder sagten, ist, in dem Zeitpunkt, da geschah das Wort. Wir wissen, dass das eine doppelte Bedeutung hat. Einmal, wenn der Herr wiederkommt, wird das wirklich alles geschehen. Aber das Wort des Herrn wird nicht nur geredet. Und das ist gerade der Unterschied, den Buddha vor uns zeigen wollte. Ich will es mal mit einem anderen Wort ausdrücken. Das Leben ist das Licht. Oder das Wesen ist das Licht. Nicht die Rede. Viele haben eine Lehre von der Allversöhnung und sind sehr unversöhnlich. Was nützt es mich, wenn einer jeden Tag mit seiner Frau Krach hat und so das verkündigt er die Lehre von der Allversöhnung? Das ist wirklich nicht das Leben, das Licht. Das kann man doch nicht behaupten, nicht wahr? Aber das ist die falsche Front, die wir einnehmen und der wir alle noch erliegen, das geht noch, das kommt noch von der Versuchung her, die Paradiese. Ihr werdet sein wie Gott und wissen. Wissen ist Macht. Wir wissen aber, der Geist ist Vollmacht. Das ist was anderes wie Macht. Und wir wollen immer nur wissen, wir wollen eine Lehre von den Dingen. Nicht die Lehre ist das Licht, sondern das Leben ist das Licht. Und dabei wechseln wir eins. Wenn wir so voreinander hier stehen, da können wir uns in unserem Fleisch und Blut vor dem anderen Fleisch und Blut produzieren. Da können wir unser Wissen loslassen aufeinander. Aber unser Kampf ist gar nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, die in der Luft herrschen. Was meint ihr, was die auf unser Fleisch geben? Keine Finsternis, verzeiht den armen Ausdruck. Die geben gar nichts darauf. Sondern, wenn die mannigfaltige Weisheit Gottes an uns, den Fürsten und Gewalten im Lufthimmel dargestellt werden kann, dann könnt ihr versichert sein, dass, so wie das Blut abends heute noch redet, dass zum Beispiel ein Traugotan, der hätte nach Schweden fliehen können, habe übrigens neulich einen seiner Schüler getroffen, das ist ein gläubiger Badearzt in Bad Heinach, ein Dr. Krautner, das ist ein Schüler von ihm. Dieser Traugotan, der hätte fliehen können nach Schweden, hätte sein Leben erhalten können. Er sagt, ein Hirte verlässt nicht meine Herr. Und dann blieb er bei ihm. Und dann starb er. Dann hätten wir würden alle sagen, das war doch nutzlos. Freilich war das im Augenblick auf die Menschen gesehen nutzlos. Denn wenn er nach Schweden gegangen wäre und wäre dann nach Deutschland gekommen, sein Sohn ist ja in Leipzig Professor, der Professor Hahn dort, der Bekannte, dann hätte auch der Vater hier noch wirken können. Aber eins wäre nicht erfüllt worden. Denn Fürsten und Gewalten wäre nicht eins dargestellt worden, dass man an den Haushaltern gar nicht sucht, dass sie große Reden halten, sondern dass sie treu erfunden werden. Und das war er. Und dort in dem Schulkeller, wo niemand zusah, als er erschossen wurde, als die Paten mit erschossen wurden, und nebendran im Keller die Hirten es, die noch da eingesperrt waren, und die haben es dann erst erzählt. Als er dort an jenem Morgen erschossen werden sollte, jeden Tag haben die Bolschewisten da ein paar rausgeholt aus dem Schulkeller und haben sie nebendran geführt und haben sie umgelegt. Und die mussten es hören. Am nächsten Tag kamen sie wieder, hatten eine Liste, haben sie wieder ein paar umgelegt. An dem Morgen, da stand er gerade da und hat aus seinem Neuen Testament die Brüder gestärkt noch, hat ihm etwas aus seinem griechischen Neuen Testament vorgelesen und hat ihm da eine Bibelstunde gehalten. Und da mitten hinein kommen die Bolschewisten und verlesen die Namen, da war er auch dabei. Da hielt er sein neues griechisches Testament in der Hand und ging als erster zu dem Keller heraus, in den Hinrichtungskeller hinüber und hat das Lied angestimmt, lasst mich gehen, dass ich Jesu mege sein. Mit diesem Lied sind sie hinübergezogen. Das sagen wir, das ist so schade, wenn das die Leute doch gesehen hätten, wenn der mindestens auf dem Marktplatz dann hingerichtet worden wäre. Erstens stirbt das Weizenkorn für uns nicht an der Sonne, sondern das fällt in die Erde und erstirbt. Das ist gar nicht eine Schaustellung für Menschen. Denn wie das Fleisch Schaustellung hat und dann verdirbt es, wie sich das Fleisch produzieren kann, da kommt gerade die Ursache der Hochmut. Man will wenigstens nur mit einer Kirche sterben, nicht wahr? Aber in die Erde fallen, dass niemand sieht und ersterben, das ist aber der Weg. Und dann, meint ihr, was das nun gewesen wäre, wenn da ein paar hundert oder auch ein paar tausend Menschen zugeschaut haben? Also aber dort in die Erde sank und er starb, wo Menschen nicht zuschauen konnten, da haben jene Milliarden von Engeln zugeschaut. Da haben sie von all den Weltenkörpern, von den Milliarden von Sternenwelten her, haben all die Engelheere gesehen. Da ist einer, der stirbt. Da ist einer, der ist neu erfunden. Und der hat die Weisheit Gottes denen dargestellt, das war viel mehr wert als alles andere. Das Leben ist das Licht. Das ist bei uns auch in jedem Falle so. Geschwister, das, was wir Erkenntnis nennen, ist häufig keine Erkenntnis, sondern es ist ein Wissen von Dingen. Das kann man sich auch aneignen, wenn man irgendein gutes Predigtbuch nimmt und liest da irgendeine Beschreibung von einer Sache drin und wiederholt die dann. Es ist ja gar nicht uns verboten, dass wir auch unser Wissen verweichen. Es steht auch in der Schrift geschrieben, die ihr einmal alles wusstet. Man muss es auch wissen. Man muss eine Sache auch kennen, ehe man sie erkennt. Aber wenn man sie erkennt, dann ist unsere Kenntnis von der Sache eine wesenhafte und sonst ist es nur eine theoretische. Wir haben keine Theorie von Gott, sondern wir haben ihn wesensmäßig, erlebensmäßig. Und da will ich auch zwei, drei kleine, kurze Beispiele sagen dazu. Es ist mir seit etlicher Zeit immer wieder neben der Stelle, das Leben ist das Licht, eine andere durch die Seele gezogen, das ist die aus Titus 1, Vers 1. Da spricht, da schreibt er an Titus, der Paulus. Da schreibt er, meinem echten Kind nach dem Glauben der Auserwählten. Und dann kommt ein Wort, im Grundtext steht Eusebia. Es wird manchmal mit Gottseligkeit übersetzt, aber das Bessere ist Frömmigkeit. Da steht, nach dem Glauben der Auserwählten und nach der Erkenntnis, die nach der Frömmigkeit ist, oder wirklich die der Frömmigkeit entspricht, oder ihr gemäß ist. Wisst ihr, um die Erkenntnis geht es. Die Erkenntnis, die den Werten entspricht, die der Frömmigkeit entspricht, und da hat, ich muss wirklich sagen, Bruder, fuhr auch bei mir genau auf die Taste gedrückt, die mir so oft in der letzten Zeit von Worten vom Geist her wirklich gedrückt wurde. Die Erkenntnis, die der Frömmigkeit, dem Leben entspricht. Und dazu auch ein Beispiel. Man muss manches eben durch ein Beispiel zu erklären versuchen. Seht einmal, wie mutet es uns an, wenn da so ein frühreifes Mädchen, der man die Unkeuschheit im Gesicht abliest, die dauernd die Menschen drangsaliert, vielleicht so 19, 11, 12 jährige Ding, bis sie endlich dann einmal kommt und der Mutter mit einem frechen Ausdruck im Gesicht sagt, so, ich habe dich so oft gefragt, wo die kleinen Kinder herkommen, du hast mir nicht gesagt, jetzt weiß ich's. Meint ihr, dass die Mutter von dieser Erkenntnis begeistert ist? Da ist sie nicht begeistert davon. Ich sage dieses unschöne Beispiel ausdrücklich, weil wir es im Geistlichen genauso machen. Es ist viel geistliche Unsauberkeit, um nicht zu sagen, Hurerei geistlicher Art, unter allen Richtungen Gang und Gäbe. Einfach deshalb, weil wir uns immer wieder produzieren wollen. Daran liegt es, weil die Front falsch ist. Unsere Front, die ist gar nicht gegen Fleisch und Blut. Im allereinfachsten Fall nicht. Wenn da ein Bruder ist, der mich ärgert, dann muss ich doch sofort so viel Einsicht und Durchblick haben, dass ich mir sage, warum hat denn der das gemacht? Hat der Herr, als der Petrus das sagte, schon mit deiner Zeit, das war ein guter Rat, da hat der Herr weder den Petrus gelobt, noch hat er ihn allein dafür verantwortlich gemacht. Er hat gar nicht gesagt, Petrus gehe hinter mich, sondern Satan gehe hinter mich. Der Herr, der hat sofort gewusst, wo die Quelle ist. Da hat gesagt, der Petrus war wieder nur Kanal für irgendetwas. Und da hat er gleich hingewiesen, das sollten wir bei jedem Wort und bei allem, was uns begegnet, einfach wissen. Das kommt von weiter her. Da steht einer hinten dran, der Inspirator. Denkt, bei uns muss ja irgendeine Inspiration erfolgen. Entweder, weil wir so schwach sind, haben wir eben unseren Stecker in der Steckdose von oben oder in der Steckdose von unten. Irgendwoher kommt der Strom. Denn wir selbst, wir sind auch, wie Bruder Fuhr schon gesagt hat, verderbt am Nuss, nicht wahr? Was soll denn aus unserem verderbten Nuss, aus unserem verderbten Denksinn, aus unseren kranken, verdorbenen Denkmöglichkeiten, was soll denn da für ein gesundes Denkergebnis herauskommen? Wir können deshalb nur durch Erleuchtung des Heiligen Geistes und dadurch, dass wir im Zentrum, im Pneuma unseres Nuss, im Geiste unserer Denkungsart, unseres Sinnes, unseres Gemüts erneuert werden, nur dadurch können wir überhaupt geistmäßig und richtig erfahren. Sonst kennen wir das vorher gar nicht. Ein Beispiel noch zu dem, das Leben ist das Licht. Selbst mal Geschwister, das ist auch der Grund, warum so sehr viele unfruchtbar bleiben, ihr ganzes Leben. Obwohl sie Propagandisten erster Klasse sind. Der Herr hat nicht gesagt, ihr sollt meine Propagandisten sein. Ihr sollt meine Zeugen sein. Und wir reden, was wir wissen und zeugen, was wir gesehen haben, erlebt das. Wenn da ein Autounfall ist, und das macht sich irgendeiner wichtig, wenn da die Polizei kommt und hält da und will aufschreiben und dann und aufnehmen den Vorfall und hält einer große Reden und der Polizist fragt ihn dann, ja sagen Sie mal, wie ist denn das vorgegangen? Und dann sagt er, ja, das kann ich Ihnen nicht so genau sagen, ich bin erst gekommen, da war die Geschichte schon passiert. Da sagt der Mann, dann machen Sie das, was kommen. Zeugen, wir reden, was wir wissen und Zeugen, was wir gesehen haben. Niemand hat Gott gesehen, der eingeborene Sohn, der hat ihn gesehen und der macht den Kund. Und so geht es bei dir und mir auch, es soll wesensmäßig sein. Das Beispiel dazu, da ist ein Frauenarzt, der Tausenden von Frauen in ihrer schweren Stunde geholfen hat in seiner Klinik im Laufe der Jahre. Er hat alle Vorgänge der Zeugung und Geburt studiert, soweit das möglich ist. Er hat vielen gedient, er selbst hat kein Kind. Warum nicht? Weil er steril ist. Dieses Beispiel soll uns sagen, dass zwischen Wissen und Zeugen ein himmelweiter Unterschied ist. Und das ist bei uns auch der Fall. Es kommt wirklich nicht nur darauf an. Freilich, wir sollen die Dinge auch wissen. Man muss auch die äußeren Vorgänge kennen. Aber dann merken wir, Geschwister, dass es so ist, wie hier steht in Sacharja 1, wenn Gott spricht, dann werden wir alles sagen, dann hört man was. Und das ist interessant. Nein, so heißt es nicht, sondern wenn er spricht, dann schützt. Bei ihm ist Wort und Tat einfach gleich. Das Wort Gottes ist ein lebendiges Wort. Das ist nicht so wie unseres. Ihr braucht ja nur zu sagen, wenn wir an einem Grab stehen und sagen, komm heraus, zu einem unserer Lieben kommt niemand raus. Wenn der Herr Jesus sagt, Lazarus, komm heraus, da kommt einer heraus. Da geschieht es etwas, bei dir und mir ist ein frommer Wunsch und bei dem Herrn ist das eine Tat, die geschieht. Woher kommt das? Wisst ihr, all die Dinge wie Glauben, auch verzeiht, wenn ich jetzt einmal dann doch etwas wissenschaftlich ausdrücke, all die Begriffe, die wir haben von Glauben, Hoffnung, Liebe oder von Erkenntnis und so weiter, die sind leider zu oft eben nur Begriffe, das heißt Denkergebnisse und sind nicht Wesensmäßigkeitssitz.
Sie hören nun abschließend nochmals August Fuhr.
Wir lesen in Esra 1. Im ersten Jahre des Kores, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt würde. Kommt wieder die Verheißung. Wir merken, was dieses Verheißungswort für eine Bedeutung hat. Und darauf wollen wir achten bei jedem Wort der Verheißung. Denn so viele Verheißungen es gibt, in Christus sind sie alle ein Ja und ein Amen, Gott zur Verherrlichung durch uns. Gott will sich verherrlichen, seine Herrlichkeit offenbaren. Darum gibt er Worte der Verheißung. Und erwartet, dass wir das Wort der Verheißung im Glauben erfassen und festhalten, bis es seine Erfüllung auch in unserem Leben gefunden hat. Man darf wohl sagen, in unserem Leben wird Göttliches nur gewirkt aufgrund einer im Glauben ergriffenen Verheißung. Wer die Verheißungen Gottes im Glauben nicht ergreift, an den kann auch keine Verheißung verwirklicht werden.
Er kann später in den kommenden Äonen keine verwirklichen.
Auch nicht.
Denn nur insoweit hier im kleinen Treu. So
jawohl, ja. Das wird sich drüben dann offenbaren. Das ist sehr wichtig, dass wir Gott Gelegenheit geben, seine Verheißungen in unserem Leben zu erfüllen. Weil wenn Gott eine Verheißung im Leben eines Menschen verwirklicht, Gott verherrlicht wird. Denken nur an den Tod des Zacharias. Die Krankheit ist nicht zum Tode, sondern dass der Sohn Gottes verherrlicht wird. Es geht alles letzten Endes auf das eine hinaus, dass Gott in allen Dingen verherrlicht wird. Dazu sind wir auch nur geschaffen. Dass wir Objekte sind, an denen und in denen und durch die Gott seine Herrlichkeit enthüllen kann. An uns soll seine Herrlichkeit sichtbar und offenbar werden.